Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Figurine Europe.
Europäische Ansichten.
Lice
Europe.
Das ist Lissabon. Natürlich klingt die Stadt nicht überall so, schon gar nicht während der Corona-Pandemie. Aber es gibt Ecken der Stadt, die so klingen. Nicht gerade wenige. Und das ist wichtig zu wissen.
Herzlichen Glückwunsch, Lissabon. Die erste Stadt im Süden Europas, die Umwelthauptstadt ist.
Capital Verde da Europa.
Jedes Jahr wählt die EU-Kommission eine europäische Stadt zur grünen Hauptstadt Europas. Eine Stadt, der es gelingt, Umweltschutz und Lebensqualität mit wirtschaftlichem Wachstum zu vereinen.
Viva a cidade de Lisboa! Viva Portugal! Viva a planeta Terra!
In diesem Jahr also Lissabon.
Diese Auszeichnung ist für uns nicht ein Pokal, mit dem wir uns schmücken können, weil wir das Ziel erreicht haben. Für uns ist es eher ein neuer Beginn und eine Möglichkeit, Stadt und Gesellschaft für den Wandel zu mobilisieren.
Aber lassen sich Stadt und Gesellschaft mobilisieren? Auch wenn der Tourismus durch die Pandemie einbricht, es um eigene Einbußen geht? Wir gehen auf Spurensuche, einmal quer durch die Stadt.
Gesichter Europas. Klimaschutz vor der Haustür. Lissabon will grüner werden. Eine Sendung von Thilo Wagner.
Não ouves a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar. Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar, yeah. Mesmo sem saber, deixa-te arrachar. Vem, sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Vem, sim, sim, sim. Esta quente Lisboa. Sim, sim, sim. Esta nova
Autos, Lastwagen und Motorräder fahren über die achtspurige Autobahn in Richtung Lissabon. Das Teilstück der A5 verbindet das Nationalstadion mit der Innenstadt. Es wurde Anfang der 40er Jahre eröffnet, als das autoritäre Salazar-Regime eine Reihe von großen Infrastrukturprojekten verwirklichte. Doch der Boom im Straßenbau kam erst mit dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft in den 80er Jahren. Heute zählt Portugal weltweit zu den 10 Ländern mit dem besten Straßennetz. Und das wird rund um die Ballungszentren intensiv genutzt. Jeden Tag rollen über die A5 rund 130.000 Autos in die portugiesische Hauptstadt. Auf den letzten Kilometern durchquert die Autobahn einen Stadtpark, der fast genauso alt ist wie die Straße selbst. Monsanto ist eine fast 1.000 Hektar große, dicht bewaldete Hügellandschaft im Westen der Stadt und gilt als ihre grüne Lunge. Auf einem der Parkwege wartet Rui Zink, ein kräftiger Mann mit schütterem Haar und rahmenloser Brille. Zink ist Schriftsteller, Satiriker, Uniprofessor und seit über 20 Jahren Mitglied des Vereins der automobilisierten Bürger. Hinter dem Wortspiel verbirgt sich eine tragische Geschichte. Ein enger Freund musste Ende der 90er Jahre erleben, wie seine 5-jährige Tochter bei einem Autounfall ums Leben kam. Aus Wut und Frust entstand ein Wunsch, etwas gegen die übermächtige Stellung des Autos zu tun, das seit dem Ende der Diktatur, Mitte der 70er Jahre, fast überall auftauchte.
Die portugiesische Gesellschaft war damals sehr in sich gekehrt und ungebildet und dadurch auch sehr anfällig für alle materiellen Dinge des Lebens. Das ist so wie mit den Heiligen in der Kirche. Gott wirklich zu begreifen, ist sehr schwierig, aber die Mutter Gottes anzubeten, fällt leicht. Genauso sind Meinungsfreiheit und die Freiheit der Ideen abstrakte Konzepte. Das Auto aber, dieser konkrete Gegenstand, ist als Symbol der Freiheit ganz leicht nachzuvollziehen.
Im Monsanto Park zeigen die Lissabonner heute, dass sie ihre Freiheit nach den Corona-Beschränkungen auch ohne Auto leben können. Auf den Wiesen liegen Pärchen in der Sonne, Jogger erkunden die Waldwege, Kinder sind auf ihren Fahrrädern unterwegs. Die Kiefern- und Zedernbäume wurden schon in den 30er Jahren gepflanzt, Rastplätze, Wasserbecken und Sportanlagen kamen später hinzu. Vor ein paar Jahrzehnten war der Park noch ein Ort für Drogenhandel, Prostitution und illegale Müllhalden. Doch mittlerweile haben die Lissabonner Monsanto wiederentdeckt und verbringen hier vor allem am Wochenende ihre Freizeit. Rui Zinc spaziert durch die bewaldete Hügellandschaft. Als er vor gut 30 Jahren für die kulturell einflussreiche Wochenzeitung Independente schrieb, hat er die Lissabonner und ihre einst unbändige Liebe zum Automobil bereits satirisch aufs Korn genommen. Die ganze Stadt war voller Autos, erinnert sich Zinc. Sie parkten auf Bürgersteigen, Straßenbahnschienen, in öffentlichen Parks und sogar auf großen historischen Plätzen wie dem Praça do Comércio. Die Machtstellung des Autos, sagt Zinc zugespitzt, war das Werk einer Verbrecherbande. Und die Verantwortlichen waren stadtbekannt.
Wenn Sherlock Holmes nach Portugal käme, würde er sagen, Watson, lass uns nach Fingerabdrücken der Kriminellen suchen. Und Watson würde sagen, nein, warte, das brauchen wir nicht. Die Namen stehen doch alle hier, schwarz auf weiß. Im Gesetzesblatt der Regierung und in den Akten der Rathaussitzungen.
Damals zog es zudem viele Lissabonner in die Neubausiedlungen, die rund um die Hauptstadt wie Pilze aus dem Boden schossen. Noch heute ist diese Entwicklung spürbar. Lissabon hat offiziell nur rund 500.000 Einwohner. Doch im Einzugsgebiet leben rund 2,8 Millionen Menschen. Rui Zinc setzt sich auf eine Parkbank mit einem weiten Blick über Wiesen und Wälder. Über die große rote Hängebrücke rollt der Verkehr. Dahinter erstreckt sich der zersiedelte Großraum Lissabons, kilometerweit in den Süden.
Die Hochhäuser und Neubausiedlungen entstanden an Orten, wo es keine Verkehrsanbindung gab. Und dann wurden ausschließlich Verkehrswege gebaut, die sich am Auto orientierten. Das heißt, all diejenigen, die in die Außenbezirke zogen, brauchten unbedingt ein Auto. Es gab keinen öffentlichen Nahverkehr. Und dieses Problem hält sich bis heute.
Dabei hat sich Lissabon im vergangenen Jahrzehnt grundlegend verändert. Unter dem Sozialisten Antonio Costa, damals Bürgermeister, heute portugiesischer Premierminister, begann ein Umdenken. Weniger Autos, ein rigoroses Einschreiten gegen Falschparker, mehr Radwege, autofreie verschönerte Plätze und eine Öffnung zum Tejo hin mit breiten Promenaden direkt am Flussufer. Dahinter, glaubt Rui Zinc, steckt aber nicht allein der Wunsch nach mehr Umweltschutz, sondern auch ein neues wirtschaftliches Konzept, das sich stark am Tourismus orientiere.
In den vergangenen Jahren wurde in Lissabon und auch in anderen Orten Portugals eine Politik salonfähig, die sich an grünen Prinzipien orientiert. Also alles, was gerade in ist. Zum Beispiel den CO2-Ausstoß zu senken oder neue Grünflächen anzulegen. Jetzt ist Lissabon auf einmal eine grüne Hauptstadt. Dieser Wandel ist möglich geworden, weil er wirtschaftliche Vorteile brachte und auch auf psychologischer Ebene durchsetzbar war.
Für Rui Zinc, der mitten in der Lissabonner Innenstadt wohnt, bringt das trotzdem eine ganz neue Lebensqualität. Er kann alles bequem zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, ohne sich vor Rasern zu fürchten oder über falsch parkende Autos zu ärgern.
Ich bin reich und deshalb brauche ich kein Auto. Und das stimmt wirklich. Ich bin nicht sehr reich, ich habe nur etwas mehr Geld als die meisten Portugiesen. Ich bin aber schon reich, weil ich es mir leisten konnte, eine Wohnung im Zentrum zu kaufen. Also konnte ich meine Kinder immer zu Fuß zur Schule bringen. Ich habe gute öffentliche Verkehrsmittel vor der Tür. Und ich laufe in nur einer Viertelstunde zu meinem Arbeitsplatz. Und das ist heutzutage Luxus.
Und das ist gleichzeitig auch die Kehrseite des grünen Lissabons, sagt Rui Zinc.
Die Stadtverwaltung hat nicht nur aus noblen Gründen in schönere Plätze, neue Fahrradwege und Grünflächen investiert. Dahinter steckt auch die hässliche Idee,
die sozial schwächeren Lissabonner aus der Stadt zu vertreiben. Der Tourismus scheint die einzige Möglichkeit, um die Stadt zu retten.
Der Wandel ist für Rui Zinc wie ein Werk des amerikanischen Komponisten Philip Glass. Der Wechsel von einem Ton zum anderen kann über eine Minute dauern. Die Veränderung vollziehe sich auf subtile Weise, findet der Schriftsteller. In den 80er Jahren erlebte Portugal, was andere Länder vorgelebt hatten. Das Auto wurde zu einem Symbol für die individuelle Freiheit. Heute schaut Lissabon wieder auf Impulse aus dem Ausland.
Estas mudanças não são simultâneas, são lutas de forças.
Der Wandel ist immer das Ergebnis von verschiedenen Kräften, die miteinander ringen. Es gibt in Lissabon eine große Gruppe mit politischer Macht und intellektuellem Einfluss, die sagt, das Auto ist nicht alles. Es gibt andere Sachen, die wichtig sind. Ein Park ist schön, man kann zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren, ein Buch lesen oder mit den Kindern spielen. Diese Dinge werden als starke, positive Werte wahrgenommen, und zwar vor allem, weil sie aus dem Ausland kommen.
Und das sei eigentlich gar nicht so schlecht für die Stadt, sagt Rui Zinc und genießt auf seiner Parkbank den Lissabonner Frühling.
Der Wagen stand 5 Gebäude weiter. Ein großes Glück, dort einen Platz gefunden zu haben. Er war zu dem Aberglauben gelangt, dass die Gefahr, bestohlen zu werden, desto größer war, je weiter entfernt er den Wagen am Vorabend geparkt hatte. Ohne es je ausgesprochen zu haben, war er davon überzeugt, dass er sein Auto nicht wiedersehen würde, wenn er es an irgendeinem Stadtrand gelassen hätte. Hier in der Nähe hatte er Vertrauen. Das Auto schien ihm bedeckt mit dicken Tropfen, die Scheiben beschlagen von Feuchtigkeit. Wäre es nicht so kalt? Man hätte meinen können, es schwitze wie ein lebendiger Körper. Gewohnheitsmäßig warf er einen prüfenden Blick auf die Reifen, stellte nebenbei fest, dass die Antenne nicht abgebrochen war und schloss die Tür auf. Das Wageninnere war eisig. Mit den beschlagenen Scheiben war es wie eine durchsichtige Höhle, die unter einer Sintflut von Wasser versunken war. Er dachte, es wäre besser gewesen, den Wagen an einer abschüssigen Stelle gelassen zu haben, damit er leichter anspringe. Er schaltete die Zündung ein und im gleichen Augenblick heulte der Motor auf mit tiefem, ungeduldigen Keuchen. Er lächelte, froh und überrascht. Der Tag begann gut.
Zwischen dem Monsanto-Stadtpark und der Lissabonner Innenstadt verläuft ein schmales Tal in Richtung Tejo-Mündung, das von Straßen und Eisenbahnbrücken überspannt ist. Am Osthang liegt Casal Ventoso. In dem slumartigen Barackenviertel waren in den 80er und 90er Jahren Heroinkonsum und Drogenhandel an der Tagesordnung. Direkt daneben befanden sich die offenen Becken der größten Lissabonner Kläranlage.
Das hier war ein hässlicher Ort mit schweren sozialen Konflikten und Umweltproblemen,
sagt Hugo Pereira. Er ist einer der Geschäftsführer des staatlichen Wasserunternehmens Águas do Tejo Atlântico.
Hier oben verläuft die Auffahrt auf die Autobahn, die zu den Stränden im Süden führt. Im Sommer stauen sich immer die Autos. Ich erinnere mich, wenn ich als Kind mit meinen Eltern hier im Stau gestanden habe, haben wir immer auf die großen Becken geschaut. Und es hat fürchterlich gestunken.
Dort, wo früher die Kläranlage von Alcantara war, riecht es heute immer noch. Nach Thymian, Rosmarin und Lavendel, die in dem großen Garten auf der Dachterrasse blühen. Darunter liegen Parkplätze und Verwaltungsgebäude und schließlich das, was Hugo Pereda heute Wasserfabrik nennt. Der Mann mit den buschigen, dunklen Augenbrauen steigt eine Treppe hinunter und läuft eine unterirdische, abschüssige Zufahrtsstraße entlang. In die Betonwand sind Türen eingelassen. Dahinter durchläuft das Wasser mehrere chemische Prozesse und Filterungen. Der Geruch im Tunnel ist etwas strenger, aber nicht wirklich unerträglich. Pereda lehnt sich an ein Absperrgitter und zeigt auf eine große viereckige Öffnung im Boden.
Hier kommt das Abwasser rein, das über die Kanäle aus der Stadt und der Umgebung hierher gepumpt wird. Jedes Jahr fließen durch dieses Loch 56 Millionen Kubikmeter Abwasser, die von über 700.000 Einwohnern produziert werden.
Die 65 Millionen teure Abwasseraufbereitungsanlage im Westen der Stadt wurde auch mit EU-Geldern finanziert. Seit April 2011 ist sie in Betrieb und hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Abwasserqualität in Lissabon spürbar verbessert hat. Im letzten Abschnitt der Anlage öffnet Hugo Pereda eine Tür und gibt den Blick frei auf das Reinigungsbecken. Das Wasser fließt unter UV-Lampen durch, durch die die noch vorhandenen Mikroorganismen zersetzt werden sollen.
98% des aufbereiteten Wassers fließen von hier aus in den Teju. 2% nutzen wir zurzeit. Aber wir wollen innerhalb der nächsten 5 Jahre 10% des recycelten Wassers für die Stadt nutzen. Zum Beispiel, um die Grünflächen zu bewässern, die Straßen zu reinigen oder für industrielle Anlagen.
Dieses Jahr, in dem sich Lissabon Umwelthauptstadt Europas nennen darf, hat sich Peredas Wasserfabrik noch einen kleinen Marketing-Gag erlaubt. Und dafür braucht er einen Flaschenöffner. Oben im Rooftop-Garten öffnet er eine Flasche Craft-Bier, das mit dem Abwasser aus der Aufbereitungsanlage gebraut wurde. Das sei möglich, erklärt Pereda, weil das Wasser noch ein paar zusätzliche chemische Reinigungsphasen durchlaufen habe. Wichtig ist ihm aber die zentrale Botschaft dahinter. Recyceltes Wasser soll eine viel wichtigere Rolle im Alltag der Lissabonner spielen.
Wir bauen in Lissabon ein Versorgungsnetz für aufbereitetes Abwasser. Wir wollen die Orte erreichen, wo zurzeit noch Trinkwasser für Zwecke genutzt wird, die eigentlich vom recycelten Wasser übernommen werden könnten. So wollen wir noch mehr Trinkwasser sparen. Portugal ist eines von vielen Ländern auf der Welt, das aufgrund des Klimawandels mit weniger Trinkwasser auskommen muss. Bisher haben wir aber größere Dürreperioden gut gemeistert, weil wir auf ein effizienteres Wassermanagement setzen.
55 Kilometer lang soll das neue Versorgungsnetz für recyceltes Wasser werden. Die Stadt will damit 3/4 des zurzeit verwendeten Trinkwassers einsparen. Lissabon hat schon vor bald 15 Jahren eine Software entwickelt, mit der die Verluste im Wasserversorgungssystem deutlich reduziert werden konnten. Das trifft aber nicht für alle Regionen Portugals zu. Insgesamt versickerten in Portugal 2018 immer noch über 172 Millionen Kubikmeter Trinkwasser, also mehr als dreimal so viel wie das gesamte Abwasservolumen, das in der Wasserfabrik Alcântara recycelt wird. Die Schwachpunkte der Wasserversorgung in Portugal sind Hugo Pereda durchaus bekannt. Er verweist auf fehlende Investitionen, insbesondere auf kommunaler Ebene. In Lissabon macht sich die effiziente Aufbereitung des Abwassers vor allem im Tejo-Fluss und an den Atlantikstränden in Stadtnähe bemerkbar. Noch Anfang der 90er Jahre ist ein großer Teil des Lissabonner Abwassers ungeklärt direkt in den Tejo geleitet worden, erinnert sich Pereda. Mit verheerenden Folgen für die Wasserqualität in der gesamten Region. Die Strände waren verschmutzt, die Fische starben und Fischer wurden arbeitslos.
In diesem Moment haben wir den Teso
Heutzutage weist das Wasser im Teju nur noch einen ganz geringen Verschmutzungsgrad auf. Die Fischer, die vor allem an der Südseite der Teju-Mündung leben, fangen wieder Adlerfische und andere Arten, die jahrelang ausgestorben waren. Und die Strände an der südlichen Atlantikküste und westlich von Lissabon, an der Küste von Estoril, haben mittlerweile eine exzellente Wasserqualität.
Das Umwelthauptstadtjahr wollten Hugo Pereira und seine Kollegen eigentlich dafür nutzen, Wasserexperten aus der ganzen Welt durch die Anlage in Alcantara zu führen. Für eine internationale Konferenz hatten sie bereits 3000 Liter des Abwasserbiers brauen lassen. Doch dann kam die Corona-Pandemie und ein großer Teil der Veranstaltungen musste abgesagt werden. Hugo Pereira hegt trotzdem die leise Hoffnung, dass die effiziente Wasserversorgung Lissabons auch außerhalb Portugals wahrgenommen wird.
Wenn man darauf schaut, was mit Blick auf die Wasserversorgung und die Aufbereitung hier geleistet wurde, sprechen viele internationale Experten vom portugiesischen Wunder. Tatsächlich haben wir eine ganze Reihe von Problemen gelöst. Und das Besondere ist, wir haben das alles in relativ kurzer Zeit mit relativ niedrigen Kosten geschafft.
In einem Tempo-Rekord.
Gonçalo Pérez hält mit seinem Fahrrad vor der Wasserfabrik in Alcantara. Am Gepäckträger hängt links eine Hinterradtasche. Hier stecke ich immer die DVDs rein und bringe sie zur Post, erzählt der 46-Jährige. Er betreibt eine der letzten verbliebenen Videotheken mit Kultstatus in Lissabon. Pérez hat kein Auto und auch kein Motorrad. Er ist einer der wenigen Lissabonner, die alles mit dem Fahrrad erledigen. Das sah vor 12 Jahren noch ganz anders aus. Pérez stammt aus einer PS-verliebten Familie. Er folgte dem Vorbild seines Vaters und nahm regelmäßig an Motorsportrennen teil, bis er selbst Vater wurde.
Ich wollte nicht Teil sein von diesem großen Problem, das wir vor Kindertagesstätten und Schulen haben. Alle Eltern kommen mit dem Auto. Sie gehen alle so super beschützend mit ihren Kindern um. Und dann stecken sie sie ins Auto und sorgen für Verkehrschaos und Luftverschmutzung direkt vor der Schule.
Also hat sich Pérez ein Fahrrad mit Kindersitz gekauft und seinen Sohn jeden Tag in die Kita gebracht. Und plötzlich erlebte er etwas Seltsames. Die Stadt, die er vom Auto- oder Motorradsitz aus immer so groß und weitläufig wahrgenommen hatte, schien zu schrumpfen. Das half ihm auch, einen anderen Mythos zu bekämpfen, den sich viele Lissabonner noch heute erzählen.
Uns wurde immer eingebläut, Lissabon, die Stadt der 7 Hügel, das ist doch nichts für Radfahrer. Hier kann man gar nicht Radfahren, das ist viel zu schwierig. Jahrelang hat diese Idee mich im Kopf vollkommen blockiert. Und als ich endlich Rad fuhr, löste sich diese Denkblockade auf. Und mir öffnete sich eine ganz neue Welt. Eine viel gesündere Lebensart, besser für die Kinder, besser für die Stadt und mit weniger Lärm.
Aber die Erfahrungen, die er auf dem Motorrad gesammelt hatte, halfen ihm im Umgang mit den rauen Sitten im Lissabonner Straßenverkehr.
Ich wusste, wie man sich als schwächerer Verkehrsteilnehmer fühlt. Und das half mir, meine Angst abzulegen. Aber viele Lissabonner haben diese Erfahrung nicht gemacht. Ohne ein funktionierendes Radwegenetz werden sie nicht aufs Fahrrad umsteigen.
Bis 2021 soll das in der portugiesischen Hauptstadt von 100 auf 200 Kilometer ausgebaut werden. Aber Peres weiß, dass es noch an vielen Stellen hakt. Mit Sonnenbrille, Poloshirt und kurzen Hosen radelt er auf der Avenida Ceuta in Richtung Flussufer. Die Straße ist die einzige direkte Verbindungslinie zwischen den Hochschulen im Nordwesten und dem beliebten Ausgehviertel Alcântara unten am Tejo. Zwei Fahrspuren verlaufen in eine Richtung, zusätzlich zu einer Busspur, die laut Beschilderung auch Motorradfahrer benutzen dürfen. Einen durchgängigen Bürgersteig gibt es nicht. Und es ist Peres vollkommen unklar, wo er mit seinem Rad fahren soll.
Laut Verkehrsordnung müssten wir mitten auf die Straße. Aber das ist noch viel schlimmer. Deshalb fahre ich jetzt auf der Busspur, weil zurzeit ja auch nicht viele Busse unterwegs sind. Aber jemand, der das nicht gewohnt ist, fährt natürlich nicht auf der Busspur, weil dann immer hinter ihm dieses riesige Fahrzeug auftauchen kann, das einen gehörigen Druck auf Radfahrer ausübt.
An einer Kreuzung teilt sich die Straße. Die Busspur verschwindet. Peres fährt am rechten Straßenrand, doch plötzlich schreit ein Mann: "Mach die Fahrbahn frei!" und gestikuliert wild aus dem offenen Beifahrerfenster eines Kleinlasters. Peres bleibt an der nächsten Ampel stehen und lächelt müde.
Das muss ich mir von Autofahrern jeden Tag gefallen lassen. Die Autos müssen immer wieder stehen bleiben, weil sie im Stau stehen oder jemand ausparkt oder etwas auslädt. Und ich fahre einfach weiter. Das ärgert sie und ihren Frust lassen sie dann an mir aus.
Unten am Fluss gibt es zwar einen Fahrradweg, aber bevor Peres da hinkommt, muss er noch eine riesige Kreuzung überqueren mit mehreren Fahrspuren und einer schmalen Autobrücke ohne Bürgersteig, die über eine Eisenbahnlinie führt. Es sieht nicht so aus, als ob irgendjemand damit gerechnet hätte, dass eventuell auch Fahrradfahrer oder Fußgänger die Tejo-Promenade erreichen wollen. Als Peres endlich auf den Fahrradweg biegt, muss er gleich wieder absteigen, um sein Rad über einen schlecht ausgewiesenen Zebrastreifen zu schieben.
Das hier ist sicher einer der traurigen Höhepunkte des Lissabonner Radwegenetzes. Dort steht ein Schild: Fahrradfahrer müssen absteigen. Wenn ich hier auf der Straße fahre, geht es nur geradeaus und ich bin viel schneller unterwegs. Der Radweg aber verläuft in S-Kurven. Ich brauche ewig. Ich werde gezwungen abzusteigen. Ich muss Zebrastreifen benutzen. Der Radweg ist teilweise in erbärmlichem Zustand und so schlecht ausgeschildert, dass auch die Autofahrer nicht wissen, dass du die Straße kreuzen wirst.
Der Radweg verläuft weiter zwischen dem Hafen und einer Reihe von Bars, Cafés, Büroräumen und Parkplätzen. Der Blick wird frei auf die Tejo-Mündung, die Vögel zwitschern, eine leichte Brise weht ins Gesicht und das Rad surrt über einen ganz frisch geteerten Wegabschnitt. Der Bodenbelag sei bis vor kurzem in einem wirklich schlechten Zustand gewesen, erzählt Peres und fügt mit einem süffisanten Lächeln hinzu: "Aber dann ist hier wahrscheinlich irgendein Politiker auf die Nase gefallen und dann haben sie alles neu gemacht." Der Radweg endet schließlich in der Lissabonner Altstadt. Peres hoppelt nun auf seinem Rad auf der breiten Flusspromenade über klobige Pflastersteine, die die Stadtverwaltung zur Verschönerung und Verkehrsberuhigung vor kurzem in den Boden gesetzt hat. Dann erreicht er die Praça do Comércio, ein zum Tejo hin offener, riesiger Platz mit gelben Arkadengängen, der vor 20 Jahren noch als Parkplatz benutzt wurde. Für Autos findet die Stadt auch heute noch immer einen Platz, spottet Peres. Aber für Räder?
Im vergangenen Jahrzehnt ist die Zahl der Radfahrer in der Stadt spürbar gewachsen. Viele Leute nutzen das Rad im Alltag, aber es wäre noch viel mehr, wenn sie wüssten, wo sie ihr Rad abstellen können. Die Stadt baut Parkhäuser, aber da dürfen die Räder nicht rein. Und auch an den Knotenpunkten der öffentlichen Verkehrsmittel gibt es keine sicheren Orte, wo man Fahrräder stehen lassen kann.
Wenn die Stadt wirklich die Wende hin zu einer fahrradfreundlichen Metropole schaffen wolle, dann fehle noch einiges, findet Gonçalo Pérez.
Es gibt gewisse Stadtteile mit Fahrradwegen, aber die sind nicht miteinander verbunden. Und dort, wo die Radwege Straßen kreuzen, wird es richtig gefährlich für die Fahrradfahrer. Die Stadtverwaltung muss die vielen Schwachstellen korrigieren. Sonst wirkt sie unglaubwürdig, wenn sie sagt, dass Fahrradfahrer einen wichtigen Beitrag für das grüne Lissabon leisten.
We know a place where no planes go. We know a place where no ships go. No car.
Der Wagen stürzte die Straße hinauf, schrammte den Asphalt wie ein Tier auf Hufen und zermalmte den verstreuten Müll. Der Kilometerzähler sprang plötzlich auf 90, Selbstmordgeschwindigkeit, in der engen, auf beiden Seiten vollgeparkten Straße. Was soll das? Beunruhigt nahm er den Fuß vom Gaspedal. Fast glaubte er, man hätte ihm den Motor mit einem anderen, viel stärkeren vertauscht. Behutsam trat er auf das Gaspedal und beherrschte seinen Wagen. Nichts von Bedeutung. Man verliert manchmal die Kontrolle über das Gleichgewicht seines Fußes. Es genügt, dass der Schuhabsatz nicht auf der gewohnten Stelle liegt und schon verändern sich Bewegung und Druck. Ganz einfach.
Von der Praça do Comércio zieht sich die Lissabonner Unterstadt Baixa in ihrem typischen Schachbrettmuster Richtung Norden. Auf der einen Seite steigt ein Hügel bis zur Burg an, auf der anderen führen steile Straßen in den schicken Chiado-Stadtteil. Diese Lage macht die Baixa sehr anfällig für Luftverschmutzung. Jahrzehntelang schwärzte der Ruß der Dieselfahrzeuge die Fassaden aus dem 18. Jahrhundert, in den engen Gassen staute sich der Verkehr und wenn freie Fahrt war, rasten die Autos häufig mit hoher Geschwindigkeit über den Asphalt. Die Unterstadt war kein Ort, wo viele Menschen lebten, erinnert sich Sonia Araújo. Ihr Schmuckgeschäft liegt in der Rua da Prata.
Es gab hier viele verlassene Gebäude. Abends waren kaum Leute unterwegs und man fühlte sich nicht sicher. Selbst die Lissabonner trauten sich nicht mehr hierher. Das alles hat sich mit dem Tourismusboom geändert. Es gibt viele neue Hotels, die Häuser wurden renoviert und das macht die Gegend jetzt für alle viel attraktiver.
Seit 1906 ist das Geschäft in Familienbesitz, doch Sonia Araújo kann sich nicht erinnern, eine ähnlich schwierige Zeit erlebt zu haben, wie jetzt während der Corona-Pandemie. Noch sind die Touristen und viele Lissabonner, die in der Baixa arbeiten, nicht zurückgekehrt. Die Straßen und Plätze sind wie leergefegt. Und weil kaum Kunden ins Geschäft kommen, beschäftigt Araújo ihre Mitarbeiterinnen auf andere Art. Sie putzen die mächtigen Kerzenständer und silbernen Servierteller und ordnen den filigranen traditionellen portugiesischen Schmuck in den Vitrinen neu an. Die Geschäftsführerin macht sich Sorgen um die Zukunft. Denn die Stadtverwaltung will Autos mit Verbrennungsmotoren aus der Unterstadt verbannen, um die Luftverschmutzung deutlich zu reduzieren. Das aber, so Sonia Araújo, treffe insbesondere ihre Kundschaft.
Meine Kunden sind vor allem ältere Portugiesen und Portugiesinnen, die über Kaufkraft verfügen und sich sehr für die traditionellen Schmuck- und Silberwaren interessieren. Die jungen Leute zieht das nicht mehr so an. Und unsere ältere Kundschaft ist sehr auf das eigene Auto angewiesen.
Kritik an der geplanten Umweltzone in der Lissabonner Unterstadt gab es schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. In den vergangenen Wochen sind die politischen Entscheidungsträger in Lissabon jedoch in Erklärungsnöte geraten. Zumindest kurzfristig. Die Luftverschmutzung ist in der Altstadt im April um 90% zurückgegangen. Und obwohl die Lockerung der Corona-Maßnahmen schon Anfang Mai begonnen hat, ist das Verkehrschaos ausgeblieben. Natürlich gibt es ein Vor- und ein Nach-Corona, sagt der Lissabonner Stadtrat für Mobilität Miguel Gaspar. Der 40-jährige gelernte Ingenieur sitzt in einem Straßencafé auf dem Platz vor dem Rathaus, wehen grüne-weiße Flaggen. Die Fassade eines angrenzenden Verwaltungsgebäudes ist mit großen Umwelthauptstadtplakaten geschmückt.
Unser Plan war, die Zahl der Autos in der Unterstadt um 30-40% zu senken. Doch durch die Corona-Pandemie erwarten wir jetzt eine Wirtschaftskrise und die Menschen bewegen sich einfach nicht mehr so viel wie früher. Das heißt, die geplante Reduzierung des Autoverkehrs werden wir erreichen, ohne irgendetwas tun zu müssen. Die geplanten Baumaßnahmen, also die Verbreiterung der Bürgersteige, die Erneuerung der Plätze und den Bau neuer Radwege, das behalten wir bei. Aber die Beschränkungen für den Autoverkehr könnten gelockert werden.
Miguel Gaspar steht beispielhaft für den Generationswechsel in der Lissabonner Stadtverwaltung. Seit Oktober 2017 ist er für Verkehrsfragen zuständig und scheut sich nicht, so große Worte wie Mobilitätsrevolution in den Mund zu nehmen.
Wir wissen, dass Lissabon nicht Europas Umwelthauptstadt geworden ist, weil wir die besten Richtwerte vorlegen konnten. Ich glaube, wir wurden ausgewählt, weil wir relativ viel in kurzer Zeit verändert haben. Diese Auszeichnung ist für uns nicht ein Pokal, mit dem wir uns schmücken können, weil wir das Ziel erreicht haben. Für uns ist es eher ein neuer Beginn und eine Möglichkeit, Stadt und Gesellschaft für den Wandel zu mobilisieren. Denn nur wenn wir das gemeinsam anpacken, können wir den Pariser Klimavertrag einhalten und bis 2030 unseren Kindern eine nachhaltigere Stadt übergeben.
Lissabon profitiert auch davon, dass Portugals Premierminister António Costa bis 2015 siebeneinhalb Jahre lang Bürgermeister der Hauptstadt war. Costa setzte sich als Regierungschef dafür ein, dass die Lissabonner Verkehrsbetriebe Carris, die im Besitz des Zentralstaates waren, in die Hände der Stadtverwaltung wechselten. Und davon profitiert nun Stadtrat Miguel Gaspar, der zum ersten Mal in vielen Jahren massiv in die Erneuerung des Fuhrparks investieren kann.
Wir haben die Zahl der Busse von 600 auf 700 erhöht. Und in den kommenden 4 Jahren werden wir 400 neue Busse kaufen. Das heißt, über die Hälfte der Busflotte wird erneuert und läuft vor allem mit Erdgas oder mit Elektroantrieb. Dadurch wird der CO2-Ausstoß deutlich verringert. Wichtig ist auch, dass wir den Passagieren in den neuen Bussen einen ganz anderen Komfort bieten.
Denn das, so Gaspar, sei gerade während der Corona-Pandemie wichtig, um die Sicherheitsabstände in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu garantieren. Neue Busse, Leihfahrradbetriebe, mehr Fuß- und Fahrradwege, das alles kostet Geld. Lissabon kann sich die Mobilitätswende auch deshalb leisten, weil die Stadt bei Reisenden so beliebt ist. Im Großraum Lissabon stammen rund 20% der Wirtschaftsleistung aus dem Tourismussektor. Damit kann die Stadt nun nicht mehr rechnen. Lissabon, das wie kaum eine andere Metropole in Europa auf Flugreisen angewiesen ist, erwartet eine schwere Krise. Für Miguel Gaspar ist das deshalb auch ein Moment, um innezuhalten und über Lösungen für die negativen Folgen des sogenannten Overtourismus nachzudenken.
Tourismus ist für Lissabon enorm wichtig, um Wachstum zu generieren und Wohlstand und Arbeitsplätze zu schaffen.
Doch jetzt ist der Moment für mehr Nachhaltigkeit gekommen. Wir müssen uns fragen, ist der Kreuzfahrttourismus in Lissabon sinnvoll, wenn die Touristen nur durchschnittlich 18 Euro in der Stadt lassen? Oder ist es vertretbar, wenn wir in der Stadt 25.000 Ferienwohnungen, also 8% des Wohnbestandes haben? Sollte ein Teil davon nicht wieder in Wohnungen für die Lissabonner umgewandelt werden?
Gaspar verweist zwar auf ein von der Stadt finanziertes Programm, das die Umwandlung von Ferienapartments in herkömmliche Wohnungen vorsieht, und doch ist erst Ende 2017 ein neuer riesiger Kreuzfahrtterminal in Lissabon eingeweiht worden. Die Schiffe produzieren 3,5-mal so viel Schwefeloxide, wie sie der Lissabonner Straßenverkehr verursacht. Auf manche Entscheidungen hat der Lissabonner Stadtrat einfach keinen Einfluss, sagt er. Dazu gehört auch der Plan der Regierung, das Lissabonner Flughafensystem weiter auszubauen. Miguel Gaspar hofft, dass die Zwangspause auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie die Lissabonner trotzdem für eine nachhaltige Zukunft sensibilisiert hat.
Diese Pandemie ist natürlich etwas Schlimmes. Aber sie hat auch dazu beigetragen, dass die Menschen ihre Stadt ganz anders wahrnehmen. Dort, wo es sonst viel Verkehr und Stau gab, haben die Leute am Fenster Vögel singen gehört. In meiner Straße ist auf einmal eine Wildente aufgetaucht. Die Natur hat die Stadt ein Stück zurückerobert.
Etwas konnte mit dem Wagen nicht in Ordnung sein. Im Getriebe, im Motor, irgendwo, zum Teufel auch. Oder ließ ihn sein Fahrvermögen im Stich. Oder war er krank? Er hatte ziemlich gut geschlafen. Er hatte nicht mehr Lebenssorgen als an allen anderen Tagen. Er fühlte sich beunruhigt. Um ihn herum vibrierte das ganze Wagengestell. Nicht an der Oberfläche, sondern im Innern des Fahrgestells. Und der Motor arbeitete mit jenem unhörbaren Geräusch von Lungen, die sich füllen und leeren, sich füllen und leeren. Schluchzend lenkte er seinen Wagen weiter oder ließ sich lenken. Machtvoll heulte der Motor auf, riss die Reifen durch den Schlamm und der ganze Wagenkörper erzitterte mit beunruhigenden Geräuschen. Die Landstraße wurde zu einem einfachen Feldweg, der sich weiter weg jeden Augenblick in einen steinigen Pfad zu verlieren schien. Vor seinen Augen breiteten sich Gebirgszüge aus und ein erstaunlich tiefer Himmel. Ihm entfuhr ein Schrei und er schlug mit den geballten Fäusten auf das Lenkrad. In diesem Augenblick sah er, dass die Benzinuhr auf Null stand. Der Motor schleppte den Wagen noch an die 20 Meter weiter. Wieder lag vor ihm die Landstraße. Aber das Benzin war zu Ende.
Der neue Flughafen von Lissabon soll auf einer Militärbasis in Montijo am Ostufer der Flussmündung entstehen. Per Luftlinie sind es nur knapp 10 Kilometer in die Lissabonner Altstadt. Doch zwischen dem geplanten Standort und der Stadt erstreckt sich das seichte Brackwasser des Tejo. Eine Zugverbindung gibt es nicht. Der Pendelverkehr soll vor allem über die Vasco da Gama-Brücke abgewickelt werden. Und das spielt dem privaten Flughafenbetreiber sogar in die Karten. denn der französische Konzern, der den neuen Flughafen bauen will, besitzt gleichzeitig 37,5% Anteile an der gebührenpflichtigen Brücke. Ein paar Kilometer von der alten Militärbasis Montijo entfernt, holt Bernardo Barreto ein Stativ, ein Fernglas und ein Fernrohr aus seinem Auto. Er läuft ans Flussufer und stellt sich auf ein hölzernes Podest. Es ist Ebbe und das Wasser hat sich weit zurückgezogen. Ein paar Fischerboote liegen im Schlamm und auf der anderen Seite der kilometerweiten Tejo-Mündung schimmern die Vorstädte Lissabons durch den Dunst.
Wenn die Ebbe kommt, legt sie den Schlamm frei und das zieht die Vögel an. Und wenn dann die Flut kommt, werden sie immer näher an das Ufer gedrückt und verlassen bei hoher Flut das Wasser ganz. Das ist der natürliche Rhythmus der Flussmündung. Diese Mündung ist gleichzeitig das Ende eines Flusslaufes. Der Tejo entspringt in der Mitte Spaniens und fließt 1100 Kilometer weit, bis er hier ankommt. Und auf dem ganzen Weg nimmt er Nährstoffe mit und spült sie hier an. Es ist deshalb ein sehr nahrungsreicher Ort für Fische, Krustentiere und Vögel.
Bernardo Barreto ist Ornithologe. Vor 10 Jahren hat er seinen Job in der Geschäftsführung eines nordportugiesischen Unternehmens aufgegeben, um Naturliebhabern aus der ganzen Welt die beeindruckende Vielfalt der Tejo-Mündung zu zeigen.
Mas este é dos poucos locais do país onde nós conseguimos ver cerca de 100 espécies de aves num só dia.
Auf einer eintägigen Tour, erzählt Barreto, kann er seinen Gästen 100 der über 200 Vogelarten zeigen, die in der Gegend leben oder überwintern. Und das sei nur an ganz wenigen Orten in Europa möglich. Er hält kurz inne. In der alten Kiefer über ihm hört er einen Einfarbstar singen. Mit dem Fernglas sucht er so lange, bis er ihn gefunden hat.
Wegen der großen Artenvielfalt ist es möglich, das ganze Jahr über Vögel zu beobachten. Die Flussmündung wurde vor Jahrzehnten zum Naturschutzgebiet erklärt, weil sie im Winter so viele Vögel anzieht. Im Herbst kommen sie aus Nord- und Mitteleuropa hierher. Zu dieser Zeit leben hier allein rund 100.000 Zugvögel.
Der geplante neue Flughafen von Lissabon liegt natürlich nicht direkt im Naturschutzgebiet. Aber die Flugzeuge werden über dem geschützten Vogelparadies in Richtung Norden starten. Und das hält Bernardo Barreto für unverantwortlich.
Es geht nicht nur um die Vögel, es geht auch um die Sicherheit der Flugpassagiere. Zwischen September und Februar leben hier nun einmal sehr viele Vögel und die meisten steigen in großen Schwärmen auf.
Wie groß die Gefahr eines sogenannten Bird Strikes wirklich ist, wissen auch die verantwortlichen Behörden nicht. Das portugiesische Umweltamt hat dem Flughafenbau im Januar zwar zugestimmt, aber gefordert, dass eine umfassende Studie über das Verhalten der Vögel durchgeführt wird. Allerdings ist das Ergebnis dieser Studie nicht bindend. Die Bauarbeiten können schon vorher beginnen. Über einen neuen Flughafen wird in Portugal seit fast 50 Jahren diskutiert, weil der alte Stadtflughafen nur 6 Kilometer von der Altstadt entfernt liegt und trotzdem immer mehr Fluggäste abfertigt. Die Pläne für einen Großflughafen mit Eisenbahnanschluss außerhalb des Großraums Lissabons sind seit der Staatsschuldenkrise aber in den Schubläden der Entscheidungsträger verschwunden. Der neue Airport in Montijo soll den Stadtflughafen nur ergänzen. Für Vogelbeobachter Barreto wäre es bittere Ironie, wenn in diesem Jahr ausgerechnet in Europas Umwelthauptstadt der Spatenstich für das Projekt gemacht würde.
Es ist doch ein Plan voller Widersprüche. Wenn Lissabon wirklich eine grüne Stadt sein will, dann kann sie so ein Projekt nicht unterstützen. Sie muss auf die Umwelt schauen und nicht immer nur auf den Tourismus.
Olhar na perspectiva também ambiental, não pode só pensar na questão dos turistas.
Bernardo Barreto ist vom Fluss ein paar Kilometer weiter ins Landesinnere gefahren. Hier bieten knorrige Korkeichen kleineren Vögeln eine ideale Brutstätte und in ehemaligen Salinen tauchen Flamingos ihre Schnäbel ins Wasser. Im Oktober 2017 führte Barreto einen der bekanntesten Vogelliebhaber über die staubigen Feldwege.
Jonathan Franzen ist ein großer Amante der Aves, ein Birdwatcher.
Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen ist ein begeisterter Vogelbeobachter. Und immer, wenn er auf Lesereisen im Ausland ist, versucht er, das mit Birdwatching zu vereinbaren. Mit Franzen haben wir hier unsere Tour begonnen und sind mit ihm einen ganzen Tag durch das Gebiet hier am Teju gefahren. Er war sehr beeindruckt und fasziniert von dem Naturschutzgebiet und hat sich deshalb jetzt auch zu Wort gemeldet.
Franzen bezeichnete das Flughafenprojekt in der portugiesischen Wochenzeitung Expresso als ein Verbrechen gegen die Natur. Und er steht mit dieser Meinung nicht alleine da. Vogelliebhaber aus ganz Europa haben großes Interesse an der Fauna im Tejo-Naturschutzgebiet, sagt Barreto. Obgleich er sich bewusst ist, dass auch seine Kunden am Lissabonner Flughafen landen.
Ich mache mir jetzt große Sorgen. Wegen der Corona-Pandemie sind bis zum Herbst fast alle geplanten Touren abgesagt worden. Deshalb hoffe auch ich, dass bald wieder geflogen wird. Aber ich glaube, wir müssen uns allgemein Gedanken machen, wie viele Touristen wir überhaupt aufnehmen können. Das ist auch wichtig, wenn wir tatsächlich Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen wollen. Da reichen nicht nur schöne Worte, da muss man zu konkreten Taten schreiten.
Barreto schaut noch eine Weile durch sein Fernglas. Er freut sich über eine Zwergdommel, die sich nur ganz selten blicken lässt. Und dann sieht er vor einem Waldstück einen Hochspannungsmast, in dem Störche ihr Nest gebaut haben.
Da ist mal ein gutes Beispiel für ein ökologisches Gleichgewicht. Der Übertragungsnetzbetreiber schweißt an seine Masten Plattformen, auf denen die Störche ihre Nester bauen können. Das Unternehmen hat verstanden, dass es nichts bringt, die Nester zu zerstören, weil die Störche dann gleich wieder ein neues bauen. Also gibt es diese Plattformen. Und dort, wo es gefährlich ist und die Störche nicht nesten sollen, gibt es kleine Windräder, die die Vögel vertreiben. Das ist doch eine klassische Win-Win-Situation. Und so etwas brauchen wir auch für den neuen Flughafen.
Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar. Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar. Mesmo sem saber, deixa-te arrachar. Vem sim.
Klimaschutz vor der Haustür. Lissabon will grüner werden. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Thilo Wagner. Die Literaturpassagen stammen aus der Erzählung Embargo des portugiesischen Nobelpreisträgers José Saramago. Gelesen wurden sie von Claudia Mischke. Musik und Regie Simonetta Dibban. Ton und Technik Thomas Widdig. Die Redaktion der Sendung hatte Anna Reit. Unsere Gesichter Europas finden Sie auch zum Download oder Nachhören in unserer kostenlosen Audiothek-App oder unter deutschlandfunk.de.
Mesmo sem saber, deixa-te arrachar.